jeden Winter bin ich Schlittschuh gelaufen und habe eine Schneeballschlacht gemacht. Das gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. Also das Wetter hat sich schon kolossal gewandelt und da müssen wir gegensteuern. Man kann in der Tat ein Klima in einer gewissen Art und Weise erzeugen. Das merkt man, wenn man aus der Stadt in einen Park geht. Auf einmal ist das Klima ganz angenehm im Hochsommer. Und von daher brauchen wir einfach viel mehr Klimaanlage für draußen. Der Baum ist die einzige Klimaanlage, die wir für draußen haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Atmosphäre abzukühlen. Das kann nur der Baum. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt keinen Computer, es gibt keine Maschine, die das kann. Das kann nur der Baum.
From the Greenhouse, der Podcast der IPM Essen. Spannende Themen der Weltleitmesse des Gartenbaus. Interviews und Talks mit Expertinnen und Experten der grünen Branche.
Die deutsche Lyrikerin Roswitha Bloch sagte einmal, der Atem der Bäume schenkt uns das Leben. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, mit dem wir starten können. Wir sprechen heute über Grün in Städten. Laut Statista lebten auch in 2023 über 77% der Weltbevölkerung in Städten und es wird zunehmend mehr. Die Hitzesommer werden mehr und ich möchte einfach heute mal darüber sprechen, was ist überhaupt die Rolle der Pflanzen und Bäume? Was bedeutet das, die Städte zu begrünen? Und ich bin aber nicht alleine. Ich habe zwei Podcast-Gäste heute hier bei mir. Ich begrüße einmal den Harjo Hinrichs. Harjo, schön, dass du da bist.
Sehr gerne. Vielen Dank, Svenja, für die Einladung.
Du bist Präsident vom Bund Deutscher Baumschulen. Du kommst, glaube ich, aus dem Ammerland, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja, also auch Ammerland ein Nordlicht. In Oldenburg, genau. Das ist ein relativ großes Anbaugebiet. Dort haben wir eine Baumschule, den zurzeit mein ältester Sohn bewirtschaftet.
Ah, okay, perfekt. Da darfst du gleich noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber du hast ja auch noch jemanden mitgebracht, beziehungsweise ihr seid zu zweit hier. Ich begrüße auch Bernhard von Ehren. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Baumschulen Lorenz von Ehren. Bernhard, auch schön, dass du da bist und heute mit uns sprechen möchtest.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr über das Podcastgespräch, das wir jetzt führen dürfen.
Perfekt, herzlich willkommen ihr beiden. Harjo, magst du ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang? Was treibt dich an? Was hast du alles schon gemacht? Deine Erfahrungen? Erzähl einfach mal ein bisschen was von dir.
Okay, dann erzähle ich sehr gerne ein wenig von meinem Leben, was so passiert ist. Sehr klassisch eigentlich Ausbildung bei uns in der Region zum Baumschulgärtner in einem Kollegenbetrieb. Und von da aus bin ich ein wenig unterwegs gewesen, wie das zu damaligen Zeit eigentlich noch viel mehr Leute gemacht haben. Ich habe so ein bisschen Wanderjahre absolviert, war ein Jahr in Schleswig-Holstein in einem speziellen Sträucherbetrieb, dann anderthalb Jahre im Süden, wo ich auch mal in meinem Gartencenter arbeiten durfte. Dort habe ich meine heutige Frau kennengelernt.
Schön.
Ja, es hat auch durchaus was Gutes, wenn man reist, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich entwickelt man sich weiter. Man lernt andere Regionen kennen, andere Lebensarten. Und von da aus haben wir ein Praktikum in Frankreich gemacht. Dort waren wir mehrere Monate. Daran schloss sich ein Studium an der FH Osnabrück. Und parallel zum Studium habe ich mich schon mit der Weiterentwicklung unseres Baumschulbetriebes, den mein Vater damals gegründet hatte, beschäftigt. Aber das war uns nicht zukunftsweisend genug. Und wir sind dann an einem neuen Standort neu gestartet, haben den Betrieb eigentlich in den letzten 25, 30 Jahren ganz gut entwickeln können und sind froh, dass von unseren drei Kindern der Älteste vor zwei Jahren mit eingestiegen ist und das Geleistete fortführen möchte.
Er war auch von Anfang an begeistert. Also
hat sich bei ihm ein bisschen spät herausgestellt. Okay. So, das ist oft bei jungen Männern, dauert das etwas länger scheinbar. Ja. Aber es stellte sich dann doch so seine Affinität auch zur Landbewirtschaft, zu Maschinen und auch zur komplizierten Technik. Dann lag eigentlich der Weg dann nah und der Entschluss stand dann auch relativ dann doch auf einmal schnell fest, sodass er uns in Kenntnis setzte, dann auch diesen Beruf zu ergreifen und dann den Betrieb fortzuführen.
Ja, schön. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz wichtig. Gerade so Fachkräftemängel, auch in der grünen Branche ist das zu spüren. Und ich glaube, als Vater ist man dann auch stolz, wenn da jemand sagt, aber ich mache das weiter.
Ne? Ja, es hat sicherlich keinen Zwang bestanden, das weiterzumachen. Aber natürlich freut man sich insgeheim, wenn das dann doch fortgeführt wird, weil da steckt ja auch eine Menge Schweißblut drin und viel Arbeit. Gerade wenn man neu anfängt, ist das nicht mit 4 oder 5 Tagen pro Woche getan. Also die ersten 10 Jahre waren schon sehr herausfordernd. Mir fällt da so ein Darlehensvertrag ein, der erste 1992, einem Zinssatz 9,75%. Die Zahlen gibt es heute ja leider nicht mehr. Mhm. Und von daher alles gut. Also entwickelt
immer
sich
Herausforderungen,
weiter.
Ja, sehr schön. Ja, ich danke dir einmal ganz kurz für deine Worte, dass du gesagt hast, wer du bist, was du gemacht hast, was dich antreibt. Ja, Bernhard, was treibt dich an? Wo kommst du her? Du bist ja auch aus dem Norden, ne?
Genau.
Hast ja die Baumschule dort übernommen, auch von deinem Vater, glaube ich.
Ja, richtig.
Ja.
In der fünften Generation sind
wow.
wir unterwegs.
Cool. Wann wurdet ihr
1865 wurden wir gegründet, also wirklich lange, lange her. Da war Hamburg noch sehr ländlich, als wir gegründet wurden. Und ja, es hat sich von daher toll entwickelt, das Geschäftsmodell. Wir sind heute europaweit unterwegs und verkaufen unsere Pflanzen. Und das Besondere an unserer Baumschule ist, dass wir auch wirklich den Faktor Zeit verkaufen. Wir verkaufen Bäume, die sind 30, 40, 50 Jahre alt. Da sind Bäume bei, die hat mein Großvater gepflanzt. Und das ist wirklich eine ganz tolle emotionale Sache, muss ich sagen.
Das glaube ich, ja.
Ja, und das Geschäft darf ich weiterführen. Ich habe genau wie Hajo auch, ich bin Baumschulist, habe dann noch ein duales Studium gemacht. Allerdings bei Airbus. Ich bin total Luftfahrt begeistert.
Ah.
Wollte auch lange Zeit Pilot werden. Aber dann habe ich doch irgendwann die Kurve bekommen und bin dann in den Gartenbau gegangen,
ja.
also ins Baumschulwesen.
Ja.
Und fühle mich da auch total wohl, weil nichts ist schöner als Unternehmer zu sein.
Und das in der grünen Branche.
Und das dann auch noch in der grünen Branche, mit Lebewesen
ja.
arbeiten.
Ja.
Das ist wirklich ganz besonders toll.
Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ich habe mal eine Frage vorweg. Habt ihr eine Lieblingspflanze oder einen Lieblingsbaum? Wir sind ja heute auch bei Bäumen viel unterwegs.
Für die größeren Exemplare der Bäume ist Bernhard zuständig.
Ja.
Also ich, ist natürlich sehr schwer für einen Gärtner, der ein sehr weites Sortiment führt in der Produktion. Aber es gibt schon, für mich eigentlich in den letzten Jahren, ist die Cerzis sehr, sehr spannend.
Kenne ich gar nicht.
Cerzis ist der Judasblattbaum. Und,
ja, okay, das sagt mir was. Ja,
ja, genau. Und das ist so ein tolles Gehölz, was auch sicherlich zu den neuartigen Klimagehölzen zählen sollte und hat eine sehr weite Standortamplitude, kommt sehr gut mit den, doch wir sprechen ja noch über das Klima, über die längeren Hitzeperioden im Sommer klar und ist, die neuen Sorten sind auch viel frosthärter, als man denkt. Und die Pflanze bietet auch sehr viel. Sie hat ein ganz tolles Farbspiel in der Belaubung. Und das Besondere ist natürlich, dass sie direkt aus dem Holz blüht. Also die Blüten im Mai sprießen aus den Ästen und Stämmen. Das nennt man im Fachjargon Caulifloris. Das hat auch der Kakaobaum, also eine ganz prominente Partnerpflanze. Für mich eine ganz klasse Geschichte und ein neues Gehölz, was sicherlich noch viel Furore machen wird.
Ist es der Baum, wenn ich jetzt richtig bin, der hat so eine weiße Blüte, ne? Also ziemlich viel und blüht auch lange, wenn ich jetzt das richtig...
Ja, ursprünglich, es gibt drei Arten.
Ah, okay.
Eine
Art
ist im Mittelmeer beheimatet, eine im chinesischen Bereich und dann im Nordostamerikas. Das sind die Sorten, die dann auch etwas witterungsfester für unsere Region sind. Aber in der Tat, es gibt auch es gibt mehrere weißblühende Sorten. Aber die Mehrzahl blüht aber lila-rosa und hat dunkelrote Blätter und bunte Blätter, also alles Mögliche.
Also eine bunte Vielfalt.
Absolut.
Sehr schön, perfekt. Und Bernhard, du, kannst du dich einschrecken auf eine Pflanze oder einen Baum?
Also ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine ganze Palette an Gehölzen, die ich großartig finde. Aber ich liebe Pflanzen, die alt werden.
Oh.
Also zum Beispiel der nordamerikanische Mammutbaum ist ein gigantisches Gehölz. Die werden ja 3.000, 4.000 Jahre alt. Das muss ich mal vorstellen. Vor 3.000, 4.000 Jahren, was da auf diesem Planeten los war, was die schon mitgemacht haben an auch Klimaveränderungen und Starkregenereignissen. Das ist wirklich gigantisch, wenn die erzählen könnten. Hier in der heimischen Flora finde ich auch die Stieleiche. Unsere heimische Stieleiche, das ist also der deutsche Baum, man sagt auch die deutsche Eiche, die finde ich auch toll. Die kann bis 1.000 Jahre alt werden. Die steht hier und wenn die alt sind, dann haben die einen wunderschönen Habitus, so einen ganz malerischen, tollen Habitus. Das mag ich einfach gerne. Und dann gehen wir nochmal zu den fremdländischen Bäumen. Da habe ich dann auch nochmal einen Liebling. Das ist der Eisenholzbaum. Der färbt im Herbst.
Färbung,
so wunderschön.
Ja.
Ich liebe die Herbstfärbung. In Amerika kennt man ja auch die Herbstfärbung von den Ahörnern, die dort stehen, von den Rotahörnern und so. Aber der Eisenholzbaum, der kommt aus dem Nahen Osten, also aus Persien. Und der gefällt mir gut. Er ist sehr gesund, sehr vital, widerstandsfähig. Ein ganz toller Baum.
Sehr schön. Zum Mammutbaum, da fällt mir jetzt noch eine Geschichte ein. Mein Vater ist auch Gartenlandschaftsbauer, deswegen ich bin auch mit Grün und Bäumen und alles groß geworden. Und wir hatten in der Straße einen Mammutbaum stehen, vorne an der Ecke. Und der wurde vor Jahren irgendwann mal gefällt. Und mein Vater war ganz traurig. Es blutete ihm das Gärtnerherz. Und ich habe damals gar nicht verstanden, ein Baum wird gefällt. Ja, aber jetzt, wo du das sagst, was der für eine Geschichte hat, wie lange der auch wachsen musste, dass er das irgendwie erreicht hat, das ist wahnsinnig. Also total schön. Also auch sehr, sehr schöne Beispiele. Danke auch an dich. Ich will noch mal ganz kurz unser Thema benennen, einfach für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Also wir wollen ja über Grün in Städten sprechen und unser Thema lautet kühles Grün für heiße Städte. Warum der Handlungsdruck auch wächst? Also warum müssen wir jetzt reagieren? Warum müssen wir was machen? Sag doch mal, wie dringlich ist das, dass wir unsere Städte begrünen?
Ja, es ist natürlich sehr dringlich. Mhm. Also 5 vor 12 will ich ja nicht sagen, dieser alte Spruch. Aber wir alle merken natürlich auch Veränderungen in den urbanen Bereichen. Du hast es angesprochen, auch wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, die sich in Stadtzentren aufhält zurzeit, die dort leben möchten und zum Teil auch müssen. Da dürfen wir keine Zeit verlieren. Die Temperaturen gehen nicht wieder runter. Wir gehen auch ja nicht mehr von 1,5 Grad aus, sondern es gibt Stimmen, die sprechen von 3, 4, 5 Grad. Und das ist natürlich immens wichtig, Grün in die Stadt zu bringen, um eben auch ja die ganzen Vorzüge, die das Grün mit sich bringt, dann auch ausnutzen zu können. Also die Regulierung des Feuchtehaushaltes, die Beschattung der Wohnhäuser, des öffentlichen Raums, dann bindet natürlich ein Baum auch CO2, filtert Feinstaub. Letztendlich sorgt er auch für die Sauerstoffproduktion, dass wir überhaupt in den Städten auch so leben können. Und ganz, ganz wichtig, was auch im Gegensatz zur Hitze uns auch in Zukunft beschäftigen wird, ist das Wasser in der Stadt. Wir haben ja immer mehr Starkregenereignisse in den Wintermonaten und dieses Wasser muss ja irgendwo aufgefangen werden. Und dazu sind auch Bäume in der Lage, dann diese Feuchtigkeitsregulierung vorzunehmen, im Winter ein bisschen zu speichern, aber dann in den Hitzeperioden langsam abzugeben. Da sind wir auch gerade dabei, die richtigen Sortimente festzustellen. Für die Stadt, für die Straßen und für Straßenbegleitungen haben wir schon Bäume identifiziert, die auch mit diesen extremen Standorten und extremen...
Kannst du einfach nennen? Einfach ein paar Beispiele? Hast du
ja, also Bernhard gesehen? Hat schon von der Perotze gesprochen. Ja. Es gibt Eichentypen, die gut geeignet sind.
Die Zerreiche sind. Zum Beispiel.
Die Zerreiche, Quercus cerevis. Aber ich glaube, da ist Bernhard der Spezialist.
Ja. Ja, da gibt es eine ganze Palette. Wir fahren ja in die weite Welt raus, in die Kontinente und wir fahren vor allem dahin, wo heute schon das Klima ist, das man für Deutschland in 10, 20 Jahren prognostiziert. Mhm. Nicht, das sind Nordamerika, Gegenden im kontinentalen Nordamerika, Gegenden in Südosteuropa oder in Asien. Und da findet man Bäume, die eben eine Überlebensstrategie haben. Wenn es trocken wird, wenn es richtig Dürre gibt. Dürre kannten wir hier nicht. Unser altes Wetter, ich rede immer gerne vom alten Wetter, das wir so aus unserer Kindheit kennen oder von unseren Eltern erzählt bekommen. Also ich bin jeden Winter bin ich Schlittschuh gelaufen und habe eine Schneeballschlacht gemacht. Das gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. So, also das Wetter hat sich schon kolossal, wie Hajo das gesagt hat, kolossal gewandelt. 2015 gab es dieses Pariser Klimaabkommen, da hat man gesagt, das 1,5 Grad Ziel, das müssen wir halten, auf jeden Fall. Und 2025 ist es schon passiert. Also es geht jetzt ganz schnell. Die Wetterküche, die Arktis, die Antarktis schmilzt in einem Affenzahn. Und wenn dieses ewige Eis weg ist, dann wird es einfach warm werden. Und insbesondere in den Betonwüsten, also das ist jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt, aber damit meine ich die Städte, erwärmt sich das Klima noch mal mehr. Da reden wir von 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 Grad mehr im Juli und August, wenn wir dann den Hochsommer haben. Und das natürlich für ganz viele Bevölkerungsgruppen, für Menschen, die irgendeine Krankheit haben oder schon etwas älter sind, aber insgesamt für Menschen ist das wirklich schwierig. Und da müssen wir gegensteuern. Man kann in der Tat ein Klima in einer gewissen Art und Weise erzeugen. Jetzt nicht um 10 Grad, aber es ist möglich, einfach diese Wohlfühlwirkung deutlich zu erhöhen. Pflanzen verdunsten Wasser. Und das merkt man, wenn man aus der Stadt in einen Park geht. Auf einmal ist das Klima ganz angenehm im Hochsommer, weil es eben ein bisschen Feuchtigkeit gibt und weil die Temperatur tatsächlich 3, 4 Grad niedriger ist als in der Betonstraße. Und von daher brauchen wir einfach viel mehr Klimaanlage für draußen. Der Baum ist die einzige Klimaanlage, die wir für draußen haben. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Atmosphäre abzukühlen. Das kann nur der Baum. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt keinen Computer, es gibt keine Maschine, die das kann. Das kann nur der Baum. Und deswegen müssen wir viel mehr in Grün denken.
Schöne Metapher, als der Baum als Klimaanlage. Sehr, sehr gut. Also vielleicht nicht 5 vor 12, aber 10 vor 12.
Nee.
Von der Dringlichkeit?
Nein, nee, absolut 5 vor 12.
Okay.
Wir haben jetzt schon die 1,5 Grad Ziel. Und wenn man jetzt mit Forschern darüber redet, was bewirken 1,5 Grad oder 2 Grad mehr aus? Was passiert in der Natur? Dann müssen wir einfach feststellen, dass die Natur in Bewegung gerät. Die Natur wandert. Und das ist einfach gar nicht gut. Wir können die Auswirkungen können wir noch gar nicht absehen, was das bedeutet. Deswegen, wie Hajo sagte, es ist wirklich 5 vor 12. Mhm. Eigentlich ehrlich gesagt schon vielleicht
eine
noch
Minute
knapper.
Vorher. Mhm.
Ja. Man muss auch ein bisschen bedenken, dass der Baum, das Gehölz ja auch eine gewisse Zeit braucht, um sich am Standort zu entwickeln. Also wir pflanzen ja schon, man sollte eigentlich möglichst große, dicke Bäume pflanzen, sage ich mal, damit man auch sehr schnell die Ökosystemleistung erzielt, die man gerne sich erwünscht. Aber trotzdem dauert es ja noch ein paar Jahre, bis dann vor Ort alles sich so entwickelt hat, wie wir uns das vorstellen alle und dann auch den Profit davon haben. Aber es ist wirklich mit der Temperaturregulierung eine große Sache, die Bäume in der Lage sind zu leisten. Wenn man sich vorstellt, es gibt ja diese Straßenzüge, die wir vor Augen haben, wo so ein bisschen Schotterkies ausgebracht ist. Da steht dann ein kleines Gehölz irgendwie im Vorgarten, helle Wände und Straßenbegleitgrün ist gar nicht vorhanden. Und da haben wir durchaus 16, 18 Grad Unterschied zu einer begrünten Straße. Ich glaube, Bernhard hat es erwähnt, wir müssen einfach anfangen jetzt.
Ja, genau, wir müssen die Kurve kriegen. Vielleicht noch einmal so zur Historie, wie hat sich das entwickelt? Vor 100, vor 150 Jahren wurden die Städte ja sehr großzügig geplant. Da hat man auch große Parks in den Städten geplant und durchaus auch opulente Straßenbegrünung. Aber dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann stand wirklich nur vorne, die Infrastruktur aufzubauen, Wohnraum für Menschen zu bauen. Und dann hat man natürlich sehr stark verdichtet, sehr stark an Beton gedacht. Grün kam auf gar nicht mehr vor, weil man musste natürlich den Menschen erstmal gerecht werden. Und jetzt sozusagen diese alte Stadt der 70er, 80er Jahre oder so oder der 60er Jahre jetzt wieder umzubauen zu einer klimagerechten Stadt, das ist durchaus eine große Herausforderung. Aber es gibt ja tolle Landschaftsarchitekten, die einen ganz tollen Job machen. Genau, Hochbauarchitekten auch. Aber es ist in Deutschland, wenn man ehrlich ist, noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es ist homöopathisch. Es wird gepflanzt, das ist richtig. Aber wir müssen das Thema ganzheitlich denken und da ist noch viel zu tun.
Mhm. Hast du mir so einen schönen Teppich ausgerollt. Ich wollte nämlich ein bisschen mit euch über den Tellerrand gucken. Und zwar in die Nachbarländer. Du sagst, Deutschland steckt noch in den Kinderschuhen. Gibt es Nachbarländer? Habt ihr Beispiele vielleicht, wo das schon besser passiert? Wo schon ja, mehr getan wurde?
Es gibt jetzt also noch nicht die Vorzeigestadt in Europa oder auf der Welt. Aber es gibt Städte, die haben sich auf den Weg gemacht. Und in meiner Welt liegt das auch immer so ein bisschen am Bürgermeister. Wenn das ein ganz grünaffiner Bürgermeister ist, dann passiert da auch ganz viel. Nicht? Die Verwaltung und so, die muss ja auch mitgenommen werden. Und es muss da immer so Menschen geben, die auch visionär denken zu diesem Thema, die auch dieses Feeling dafür haben. Und da gibt es tolle Beispiele. Also Paris hat sich jetzt wirklich auf den Weg gemacht. Da gibt es ganz tolle Pläne. In Asien ist es ganz klar Singapur, die Gebäude begrünen im großen Stil. Aber auch die skandinavischen Länder und die Benelux-Länder und auch England, da machen sich Städte auf den Weg. Aber man kann nicht sagen, dass es ein Thema ist, das alle umsetzen wollen, unbedingt. Also das ist überhaupt noch nicht überall angekommen. Mhm. Nur sehr punktuell. Aber zum Glück gibt es diese Vorreiter.
Mhm. Also auch abhängig von der Regierung auf jeden Fall.
Genau. Nicht? Wir hatten jetzt ja auch lange Zeit eine Ampel mit einer grünen Stimme, die auch gesagt haben, wir müssen da was tun. Aber es ist eher der Bürgermeister, der diesen Impuls gibt. Mit seinem Netzwerk natürlich. Mhm. Mit den Landschaftsarchitekten, die er kennt. Mit den Hochbauarchitekten, die er kennt. Also das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Da braucht es einfach jemanden, so ein Zugpferd tatsächlich. Mhm. Das ist die Bundesregierung eher schwierig. Die kann sagen, okay, wir stellen 3 Milliarden ein und dann wird hier und da ein bisschen sozusagen per Order gepflanzt. Aber es liegt in erster Linie an den Bürgermeistern, würde ich sagen.
Okay.
Oder an den Kommunen eben natürlich auch, wenn der eine starke Verwaltung ist, dann passiert da auch viel. Aber das ist sehr unterschiedlich in Deutschland. Es gibt Gebiete, da passiert relativ wenig und es gibt Gebiete, da passiert überdurchschnittlich viel.
Mhm. Aber es ist schon so, das ist ein Zusammenspielen von mehreren Playern, die einfach in die gleiche Richtung wollen. Das ist ja die grün-blaue Infrastruktur, die wir verbessern wollen. Und da zählt nicht nur grün und blau das Wasser, sondern auch sicherlich der Beton. Die graue Infrastruktur dazu, alles mit einzubauen. Bernhard erwähnt es zurzeit, es ist gar nicht so einfach, Stadtzüge umzugestalten. Dann kommt das Tiefbauamt und sagt, ja, da liegen aber meine Wasserleitungen, meine Stromleitungen. Da könnt ihr kein entsprechend großes Loch für einen Baum machen, weil auch das wird unterschätzt. Also wenn ein Baum sich gesund entwickeln soll, dann braucht er ein richtiges Volumen von 20, 25 Kubikmetern zur Verfügung, um auch langfristig seinen Zweck erfüllen zu können. Und da gibt es immer so diese großen Objekte. Man hört, Paris hat Bernhard erwähnt, Kopenhagen wird immer wieder genannt, Eindhoven. In Oslo gibt es ganz tolle Dinge, die vor 20 Jahren schon gemacht worden sind. Habe ich im Sommer selber sehen dürfen. Und da geht man sogar noch einen Schritt weiter, was ich sehr spannend finde. Modernes Wohnen, Leben, Studieren. Da kommt alles zusammen, mit der richtigen Mobilität auch noch. So stelle ich mir eigentlich das Leben in der Zukunft vor, dass ich in der Nähe meines Wohnortes angenehm arbeiten kann, aber trotzdem auch eine grüne Infrastruktur finde mit der entsprechenden Mobilität. Und das entwickelt sich so langsam erst bei uns. Da müssen starke Leute vorangehen um das dann zu befördern. Aber es gibt auch in Deutschland Beispiele, wo es positive Dinge zu vermelden gibt. Aber im Moment treten die noch ein bisschen in den Hintergrund. Also man nimmt die noch nicht so richtig wahr. Das sind oft auch nur kleine Projekte in ländlichen Kommunen und städtischen Bereichen. Ich glaube, es ist wert, da mal drüber zu berichten, damit vielleicht auch so ein kleiner Sog entsteht und auch jemanden, der verantwortlich sich zeichnet in der Kommune, aber nicht irgendwie 100 Millionen zur Verfügung hat, denkt, ja, ich kann auch mit kleinem Geld eine Menge Gutes für meine Bevölkerung tun. Weil ich glaube auch, dass nicht immer mehr Leute in die Stadt ziehen, sondern wenn wir auch im ländlichen Raum eine vernünftige Versorgung haben, wird auch dort wieder eine Wanderbewegung hin entstehen. Und die jungen Familien schauen schon, was tut der Ort, was bietet er mir und meinen Kindern für die Zukunft. Nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch eine gesunde Welt zum Leben, eine Wohlfühlwelt, wo ich dann mein Kind auch gerne aufziehen möchte.
Du hast gerade so ein bisschen die Kosten erwähnt und hast dann auch gesagt, kleine Projekte, aber auch kleine Projekte kosten Geld. Ich würde gerne mal von euch wissen, wie Städte oder Kommunen vielleicht das umsetzen können, aber wenn sie jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wenn da nicht so viel Geld hintersteckt, habt ihr da so ein paar Ideen, was jede Stadt, jede Kommune tun könnte, um erstmal, ich hatte ein ganz, ganz tolles Gespräch, da ging es um Nachhaltigkeit und da ging es auch darum, dass wir nicht von 0 auf 100 gleich alles umsetzen können, aber dass wir kleine Schritte machen können. Und wie könnte jede Stadt oder jede Kommune erstmal einen kleinen Schritt machen, ohne jetzt immens da hinein zu finanzieren?
Also ich meine, die Kommunen haben sich da zum Teil auf den Weg gemacht, gut auf den Weg gemacht, aber was ganz wichtig ist, dass wir den qualitativen Aspekt in Fokus ziehen, dass wir wirklich sagen, was Hajo gerade sagte, die Pflanzgruben, die müssen ausreichend groß sein. Häufig gibt es dann Pflanzgruben, die sind nur 3, 4, vielleicht 5 Kubikmeter groß und dann weiß man einfach, der Baum, der wird die nächsten 5 Jahre gut wachsen. Aber was ist in 10, 20 Jahren? Da muss ja wahrscheinlich ausgetauscht werden. Und das ist nicht so richtig zielführend. Sondern dann müssen wir wirklich großzügig planen. Es gibt Städte, die machen das. Da wird nicht in Problemen gedacht, da wird in Lösungen gedacht tatsächlich. Sonst wird immer in Problemen gedacht bei Grün. Da wird dann gerne gesagt, funktioniert nicht, zu wenig Lebensraum, dann asphaltieren wir alles. Das kann nicht sein, das darf überhaupt nicht sein. Oder da sind Rohre im Weg. Da müssen eben die Rohre verlegt werden. So denkt man in vielen anderen Städten, gerade im Ausland, wo man auch große Bäume pflanzt. Und das würde ich sehr gut finden. Und das zweite Thema ist, es muss auch wirklich eine gute Fertigstellung und Entwicklungspflege geben, damit der Baum eben wirklich vital anwächst. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Baum einfach nur vor sich hin mickert und Stress hat in der Stadt. Die Betonwüste ist ein Stressstandort für Bäume, sondern er muss dort vital weiter wachsen. Er muss da seine Ökosystemleistung erfüllen. Und das kann der Baum nur, wenn man sich auch erstmal während dieses Anwachsprozesses auch wirklich um den Baum kümmert. Und wenn man diese beiden Faktoren schon mal berücksichtigt, dann wären wir schon mal einen richtig großen Schritt weiter in Deutschland. Aber natürlich gibt es immer noch das Thema Entsiegelung und es gibt ganz viel Potenzial in Deutschland zu entsiegeln. Wir sind wahnsinnig versiegelt und wir versiegeln noch jeden Tag 50 Hektar in Deutschland oder sogar mehr. Und da müssen wir einfach die Kurve kriegen und sagen, wir packen auch Grün, das können auch Sedummatten sein, auf Dächer, an Fassaden. Und wir müssen auch bereit sein zu entsiegeln und da dann Bäume hinzupflanzen. Und das kostet nicht immer 100.000 Euro, das kann auch deutlich weniger kosten.
Es gibt auch kleine Möglichkeiten, kostengünstigere Varianten für die Kommunen. Also es fängt ja im Kleinen schon an, die richtige Pflege des Baumes, damit er auch weiter gut erhalten werden kann. Also Schnittmaßnahmen durchzuführen und auch nicht nur kleine Baumscheiben, sondern auch vielleicht mal breite Beete anzulegen, dass auch die Wurzeln Verbindung herstellen können untereinander. Also das Netzwerk wachsen lassen sozusagen mit der entsprechenden auch richtigen Unterpflanzung. Und dann kommt es auch sicherlich auf die richtige Gehölzauswahl an. Also nicht jeder Standort verträgt das gleiche Gehölz. Auch da muss man sich vorher einfach schlau machen. Und wir merken einfach, du hast es anfangs angesprochen, Facharbeitersituation und auch die personelle Ausstattung der Kommunen und Städte ist auch nicht immer zum Besten. Aber da muss man einfach mal ein bisschen Zeit investieren, um vielleicht auch die Leute, die man vor Ort hat, die Mitarbeiter auch mal zu schulen. Und da darf ich ein tolles Projekt erwähnen.
Ja, gerne.
Der BDB plant, eine Akademie zu errichten oder zu installieren, wo wir bundesweit Schulungen durchführen wollen, um eben interessierten Mitarbeitern, kommunalen Planern, Entscheidern auch Dinge an die Hand zu geben, wie man vielleicht in Zukunft einige Sachen dann besser machen kann.
Mhm. Wann startet ihr?
Wir wollen es jetzt eigentlich versuchen, dass wir zum Jahresende soweit sind, vielleicht die ersten Standorte ausgewählt zu haben, wo wir Veranstaltungen durchführen werden. Hier auch im Rahmen der EPM findet gerade ein Seminar statt zur Gehölzauswahl in der wassersensiblen Stadt. Ein Seminar, was ausgebucht ist, mit über 100 Teilnehmern gerade. Läuft jetzt gerade parallel. Also wir merken, ja, wir sind einfach auch die Experten für Grün und können die richtigen Informationen und Tipps weitergeben und spüren auch, dass es eine große Nachfrage gibt nach unseren Informationen. Und dem wollen wir einfach nur Rechnung tragen.
Ja, vielen Dank auch für die Ergänzung. Wir haben ganz viel über Beispiele gerade gesprochen, über was machen die Nachbarländer. Du hattest Paris kurz erwähnt. Es gibt die Green Cities Europe Awards. Die werden, glaube ich, auch hier auf der IPM oder wird dieser Award übergeben, überreicht. Und in diesem Jahr war auch ein ganz tolles Projekt aus Deutschland dabei. Ich glaube, in Hamburg, St. Pauli, der St. Pauli-Bunker. Eure Meinung einfach mal dazu.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein Leuchtturmprojekt.
Das muss Bernhard jetzt sagen, weil das ist sein Projekt. Also von daher.
Perfekt. Also ich fasse es optimal. Mein Projekt heißt, ich durfte es beliefern.
Ja,
die Pflanzen kommen aus der Baumschule von Ehren.
Und, wie das kam das zustande?
Das war sehr anspruchsvoll. Ja, es gab einfach, das ist auch ein Hamburger Bauherr. Und der wollte regional kaufen, das war ihm auch wichtig. Und er kannte auch die Baumschule. Aber natürlich gab es auch eine Ausschreibung, es muss ja alles ordnungsgemäß laufen. Aber schlussendlich haben wir den Zuschlag bekommen. Das hat wirklich gekribbelt.
Ja.
Nicht? Das wollte ich unbedingt kriegen, weil es einfach, ich liebe diese visionären Sachen. Gerade das Thema Begrünung oder von Gebäuden, das ist eben noch sehr unterentwickelt. Und da wollten wir jetzt einfach mal eine neue Ebene betreten und sagen, es geht. Also sonst wird eben wirklich ganz viel in Problemen gedacht. Und der Bunker zeigt, es geht. Es ist in der Tat auch ein Aufwand. Man muss eine sehr detaillierte, gute Planung machen, mit einer ausgesprochen guten Pflege. Das ganze Paket muss gut und stimmig sein, aber es ist möglich. Nicht? Und wenn wir jetzt so nach Singapur gucken, da macht man das schon seit über 10 Jahren oder seit 20 Jahren, dass man Gebäude begrünt. Die haben eben keine Parks, weil die Stadt hochverdichtet ist. Dann gibt es eben diesen Wohlfühlfaktor auch für Menschen. Und das überträgt sich natürlich durch die Temperaturminderung und so weiter. Also ist ein ganz tolles Projekt. Insofern, dass da nicht nur Sedum auf dem Dach wächst, sondern richtig große Bergkiefern zum Beispiel. Die Bergkiefer kommt sehr gut mit Extremstandorten zurecht, mit Hitze und mit Trockenheit. Die Strauchwaldkiefer gibt es dort. Also ungefähr ein Dutzend Gehölze wachsen dort. Also es ist keine Monokultur. Das ist auch ganz wichtig, dass wir an die Biodiversität denken in Zukunft. Wir haben ja dann ein sehr großes Artensterben auf der Welt, nicht in Europa oder in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und von daher müssen wir auch an die Biodiversität denken, also immer an Artenvielfalt denken. Und das haben wir da realisiert mit vielen Stauden und Kletterpflanzen noch. Mit Stauden sind das wahrscheinlich 4 Dutzend Pflanzen, die dort stehen, verschiedene Pflanzen. Und das muss man mal gesehen haben. Also ich kann jedem Hamburg-Besucher nur empfehlen, den Hamburger Bunker, der Eintritt ist frei, da kann jeder hochmarschieren. Da gibt es einen Bergpfad, da geht man dann von Null-Level auf 60 Meter Höhe. Ganz oben ist der Dachgarten, da wachsen auch Obstbäume, die tragen richtig große, dicke Äpfel.
Noch was zum Naschen.
Im Spätsommer, Frühherbst. Es ist eine neue Attraktion in Hamburg und ich glaube, da waren jetzt schon über 1 Million Menschen auf dem Bunker. Der hat im Sommer, hat er die Türen aufgemacht. Muss man sich mal vorstellen. So kurze Zeit sind da 1 Million Leute hochgepilgert und die meisten Leute, ich bin jetzt häufig auch mit Besuchergruppen oben gewesen, sind einfach total begeistert. Mhm. Die sagen, das ist mehr davon.
Also ich bin schon vorbeigefahren, war aber noch nicht da, aber beim nächsten Hamburg-Besuch steht das ganz oben auf meiner Liste. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Ich finde es ein ganz, ganz schönes Projekt. Ist aber auf jeden Fall ins Auge gefallen, auch schon von der Straße, muss ich sagen. Also
ja, der ist sehr hoch und sehr groß, der Bunker. Man muss einfach hochgehen, um das zu erleben, die Pflanzen dort oben. Von unten wirken die noch relativ klein. Das muss ja auch erstmal alles anwachsen und sich entwickeln. Aber wenn man oben ist, dann sieht man eben die Dimension. 4.700 Gehölze wurden darauf gepflanzt. Viele Gehölze sind 3-4 Meter groß. Also ich sag mal, da ist ein neuer Park auf einem Gebäude entstanden.
Also sehr schön. Wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Du warst auch schon da, Hajo, wahrscheinlich?
Nein, nur vorbeigefahren.
Auch vorbeigefahren.
Das hat meine Zeit leider noch nicht erlaubt,
aber
ein ganz toll spannendes Projekt. Wir zerstören ja viel zu viel alte Bausubstanzen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, die vielleicht doch in irgendeiner Form weiter nutzen zu können. Dass man so einen alten Bunker für so eine Sache wieder herrichten kann und herstellen kann, das ist natürlich ein klasse Beispiel.
Ich möchte noch mal ein bisschen wissen, Zusammenarbeit zwischen den Baumschulen und den kommunalen Entscheidern. Was kann da besser werden in euren Augen? Was könnte da noch mehr gemacht werden?
Also wenn ich was dazu sagen darf, wir produzieren ja den Faktor Zeit. Gerade Straßenbäume sind häufig 10 Jahre alt oder sogar noch viel älter. Und inzwischen kauft ganz Europa in Deutschland Bäume ein. Das kommt einfach, weil die Baumschulwirtschaft, die ist in Deutschland sehr gut ausgeprägt. Es gibt sehr gute Firmen, sehr leistungsfähige Firmen. Genau, also man muss rechtzeitig mit den Produzenten reden. Sonst sind die Pflanzen, wenn man die Ausschreibungen 6 Wochen vor Pflanzung sozusagen verschickt, dann sind die Pflanzen vielleicht schon verkauft oder für andere Projekte vorgesehen. Und das würden wir uns wünschen, dass man rechtzeitig mit den Baumschulen über Projekte redet, dass man wirklich genau sagt, wir brauchen in 2026, 2027 schon mal die und die Mengen an Pflanzen, an Klimabäumen oder an heimischen Bäumen. Heimische Bäume sind natürlich auch noch wichtig. Die können wir jetzt nicht nur verdammen, sondern es muss immer sozusagen das Gesamtspiel sein, der Mix sein, die Vielfalt, die wollen wir auf die Straße bringen oder in die Stadt bringen. Und wenn man das beachten würde, das wäre gut, dass man rechtzeitig, also es muss den Masterplan geben, wo man wirklich mal 5 Jahre in die Zukunft guckt, wenn man eine Stadt überplant. Und dann müsste man dementsprechend auch mit den Landschaftsarchitekten und mit den Baumschulen ins Gespräch gehen. Das wäre sehr, sehr hilfreich.
Kann der Bund da unterstützen?
Ja, wir bringen natürlich auf verschiedenen Veranstaltungen Player zusammen, auch in der Politik veranstalten wir zum Beispiel parlamentarische Abende, um darauf hinzuweisen, auch das runterzubrechen in die Kommunen. Aber Bernd, das, was Bernhard sagte, ist natürlich eminent wichtig und das bemerken wir aber schon, dass ja so ein Baum ist auch nicht in 2 Jahren hergestellt. Ne? Der braucht mindestens 12, 15 Jahre, bis der erstmal pflanzbar ist. Und diese lange Zeit, die würde es ermöglichen, auch bessere Gespräche und Planungsphasen zu erreichen zwischen dem Architekten, den Kommunen und halt auch den Produzenten. Wir haben jetzt ja gerade von der EU auch dieses NRL-Gesetz verabschiedet bekommen, also Nature Restoration Law, Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Und die Regierung arbeitet mit Hochdruck eigentlich. Es wird festgestellt, wie hoch der Beschattungsgrad in den Kommunen ist. Der soll ja laut Gesetz, laut EU-Verordnung dann auch bis zu 30% betragen in Zukunft. Das ist natürlich für uns eine wichtige Sache, um dann auch daran mitzuwirken. Wir sind auch in Arbeitsgruppen dabei, zu unterstützen, unsere Meinung einbringen zu können und unsere Expertise. Das ist natürlich in diesem Fall auch eminent wichtig, wenn wir die 30% erreichen wollen, mit den richtigen Bäumen. Und Bernhard hat es gerade erwähnt, es geht nicht darum, nur neue Klimabäume zu pflanzen, sondern es ist ein Mix aus heimischen Pflanzen mit standortgerechten Pflanzen. Und dann kommt noch ganz wichtig die entsprechende Unterpflanzung dazu aus Gehölzen und Stauden. Und nur dann können wir auch eine umfangreiche Biodiversität und Artenvielfalt in den Städten weiterhin auch gewährleisten. Und das haben wissenschaftliche Untersuchungen auch gezeigt. Und das ist der beste Mix, um für die Natur am meisten zu machen.
Also ich kann sagen, wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenfassen müsste, Zeit ist ein ganz wichtiges Wort gerade. Ne? Also wir haben nicht mehr viel Zeit und die Bäume oder die Natur braucht Zeit, um das zu entwickeln, was sie uns dann eben auch schenken soll, die grünen Städte. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Expertise, für diesen Einblick. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit euch beiden und ich habe einiges gelernt und wünsche euch noch alles Gute und bin ganz gespannt, ja, wie wir die ganzen Städte in nächster Zeit weiter begrünen können. Mit eurem Know-how und alle, die da draußen eben ein grünes Herz haben.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, danke schön. Dann hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Ja, tschüss. Ja.
Dankeschön. Tschüss.
Das war From the Greenhouse von der IPM Essen. Habt ihr Fragen? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Teilt diese Episode mit eurem Netzwerk und abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen.